Willkommen zu Tacheles Thüringen, eurem Polit-Podcast aus Thüringen. Ich bin Elena Vogel, ich bin Politikjournalistin bei der Funke Mediengruppe in Thüringen.
Und ich bin Fabian Klaus, Politikreporter in Thüringen, ebenfalls bei Funke.
Starten wir gleich rein, Fabian, oder?
Ich würde sagen.
In Thüringen wird es einfach nicht ruhig. Vergangene Woche gab es das Misstrauensvotum im Landtag. Die AfD hat den ganz, ganz großen Knall angekündigt. Und was ist dann passiert?
Im Saal, im Plenarsaal im Landtag ist es erstaunlich unspektakulär und ruhig geblieben. Aber politisch war es das eben nicht. Man kann sagen, die AfD wollte die Landesregierung politisch anzünden und hat sich die Hände an ihrem eigenen gelegten Feuer fast verbrannt.
Und trotzdem kann man sagen, ist was geblieben. Und zwar eine einzige zusätzliche Stimme für Björn Höcke beschäftigen irgendwie den ganzen Landtag. Und eine Enthaltung ist noch dazugekommen. Ganz Thüringen fragt sich jetzt also, wer hat Höcke gewählt? Und warum sagt jede Fraktion, ich war es nicht?
Und wenn ganz Thüringen darüber spricht, dann sprechen wir natürlich auch in Tacheles Thüringen darüber. Und wir sprechen zusätzlich darüber, was taugt die AfD-Strategie im Landtag mit immer neuen Verfassungsshows? Wie hart trifft Mario Vogt dem Ministerpräsidenten die Plagiatsaffäre eigentlich wirklich? Linke und AfD haben in der Landtagssitzung gemeinsam einen Antrag durchgebracht und alle tun überrascht. Was ist da los? Und wir küren unseren Top und unseren Flop Thüringer der Woche.
Also Kaffee holen, Kopfhörer rein, hier kommt Tacheles Thüringen. Viel Spaß.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Fangen wir doch einfach mal mit dem Misstrauensvotum an, Fabian. Die AfD wollte Mario Vogt abwählen lassen und Björn Höcke zum Ministerpräsidenten machen lassen. Alle haben eigentlich eine Eskalation erwartet. Die ganze Journalistenriege ist tatsächlich wieder nach Thüringen gekommen. Die Tribüne war voll, alle haben auf das große Spektakel gewartet. Was war genau angekündigt? Was war passiert?
Ja, die Erwartung zu diesem Misstrauensvotum war relativ klar und es kristallisierte sich so zwei Tage vorher heraus und dann spätestens auch 24 Stunden vorher. Die Überlegung war, Höcke provoziert so lange, bis er sich drei Ordnungsrufe abgeholt hat und beim dritten Ordnungsruf muss er die Sitzung verlassen, hätte dann entsprechend auch nicht mitstimmen können und die AfD wäre vor den Verfassungsgerichtshof gezogen und hätte diese Ordnungsrufe angezweifelt und dafür, und damit wurde das eben auch bekannt, und dafür hatte die AfD schon vor der Landtagssitzung eine sogenannte Schutzschrift an den Verfassungsgerichtshof geschickt. Ich übersetze mal kurz, was steht da drin. Da steht drin, lieber Verfassungsgerichtshof, macht mal nicht so früh Feierabend heute, es könnte noch Arbeit auf euch zukommen.
Also alle waren eigentlich in Alarmbereitschaft, kann man sagen. Und dann, wir waren beide vor Ort, wir haben es beide live mitbekommen, dann hat Höcke seine Rede gehalten und die war, naja, irgendwie
blass.
Blass.
Man kann schon fast sagen, es war politisch eher lauwarm als lodernd, was Höcke da vorne vom Rednerpult geboten hat. Und am Ende hat er sogar die SA-Losung nochmal zitiert, für die er schon zweimal rechtskräftig verurteilt wurde. Auch darüber sprechen wir sicherlich nochmal. Er selbst hat in der Plenardebatte dafür keinen Ordnungsruf bekommen.
Was ich sagen würde, dass auch an der Sitzungsleitung lag, die hatte nämlich Landtagspräsident Thaddäus König von der CDU und der ist sehr, sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Was hat er im Vorfeld gemacht?
Bevor ich darauf antworte, zitiere ich mal ganz kurz aus einem Porträt des geschätzten Kollegen Markus Wehner von der FAZ, was er diese Woche über König geschrieben hat. Also er hat quasi reagiert wie ein Buddha auf die Provokation, nämlich gar nicht. Der Eichsfelder Buddha Thaddäus König, fand ich, schöne Grüße an der Stelle, ein sehr schönes Bild. Ja, König war tatsächlich, er ist ja Mitglied der CDU-Fraktion, er ist ja auch Landtagsabgeordneter, war am Morgen noch auch in der Fraktionssitzung und hat dort seine Linie erklärt. Und die Strategie war klar, nicht schreien, nicht springen, der AfD keine neue Opferrolle zubilligen.
Und so ist es ja dann irgendwie auch gekommen. Also aus dem Plenarsaal selbst hat man quasi keine Rufe gehört, wie es sonst eigentlich üblich ist, auch bei Reden der AfD, dass dann andere Fraktionen irgendwie dazwischengrätschen. Das ist gar nicht so gewesen. Das Misstrauensvotum wird ziemlich nüchtern abgearbeitet, kann man sagen. Kein Tumult, keine Eskalation, nichts, was man vor Gericht irgendwie groß inszenieren könnte.
Genau. Man kann auch sagen, am Ende war das, was Björn Höcke und die AfD da abgeliefert haben, das sollte ein politisches Feuerwerk werden. Es ist am Ende ein Tischfeuerwerk geworden.
Aber trotzdem hatte Björn Höcke am Ende eine Stimme mehr als die AfD, also von der AfD haben kann, plus eine Enthaltung. Und damit beginnt eigentlich
das große Rätselraten. Wer hat eigentlich Höcke gewählt und aus welcher Fraktion kommt die Enthaltung?
Vielleicht können wir vorweg erstmal ganz kurz die Zahlen klären. Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse im Landtag aus?
Das ist ganz kurz und knapp erklärt. CDU, BSW und SPD als Koalition haben 44 Stimmen und AfD und Linke, die niemals nicht zusammenarbeiten würden, das sage ich deshalb so deutlich, weil wir später nochmal drauf kommen, haben ebenfalls zusammen 44 Stimmen, die AfD 32 und die Linke 12. Das heißt, wir haben einfach einen Patt. Und wenn niemand außerhalb der AfD Höcke wählt, dann kommt die AfD oder eben Höcke nur auf 32 Stimmen. Er hatte 33 plus eine Enthaltung. Und damit ist für uns beide klar und für unsere kundigen Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn jetzt alle sagen, sie waren es nicht, heißt das, irgendjemand lügt. Politisch sagt trotzdem jeder, ich war es nicht.
Und so klingt es dann auch. Also CDU, SPD und BSW haben nachher gesagt, die Stimme, die kann nicht aus unserer Fraktion kommen. Das ist bei uns nicht passiert.
Genau, CDU und SPD sind bei dem Thema, ja, die wollen das möglichst schnell weghaben. Ne? Interessanterweise ist das BSW erstaunlich präsent bei der ganzen Geschichte.
Da will ich kurz einhaken. Du hast nach der Wahl relativ fix mit BSW-Fraktionschef Frank Augsten gesprochen. Was hat er denn gesagt?
Er hat mit beiden Fingern Richtung CDU gezeigt, ne? Und hat gesagt, naja, der Mario Vogt, der hat ja bei der CDU auch nicht nur Freunde. Also Verdacht rüber zur Union.
Und dabei kann man sagen, dass BSW ist irgendwie selbst in den Verdacht gerückt, beziehungsweise könnte in den Verdacht rücken, oder?
Aus meiner Sicht ist das BSW der Hauptverdächtige. Zum einen, weil es gibt ja immer wieder diese zum Teil unterstellte Nähe zur AfD, und zum anderen sendet das BSW auch entsprechende Signale. AfD-Anträge, das wird fortgesetzt in der Fraktion diskutiert, das hören wir beide ja auch immer aus der Fraktion, sollen in Ausschüsse überwiesen werden. Ganz aktuell beim letzten Plenum hat man ganz heiß in der Fraktion darüber diskutiert, einen ÖPNV und einen Waschbär-Antrag in den Ausschuss zu überweisen, hat es am Ende doch nicht gemacht. Und dann gibt es ja auch immer wieder diese Anti-Establishment-Inszenierung des BSW und die passt wiederum gut zum AfD-Stil. Und das Dritte will ich an der Stelle vielleicht noch sagen und mal in Erinnerung rufen, AfD und BSW hätten im Landtag sogar eine parlamentarische Mehrheit.
Dann ist es schon so, dass das BSW selbst im Fokus steht. Und was macht man, wenn man im Fokus steht? Na, dann zeigt man sehr laut mit dem Finger auf einen, wenn man laut mit dem Finger auf einen zeigen könnte.
Ganz genau. Und nur mal ein Beispiel. Am Tag nach dem Misstrauensvotum meldete sich dann der stellvertretende Fraktionsvorsitzende des BSW, Matthias Herzog, zu Wort. Und der erzählte eine ganz andere Geschichte als am Tag zuvor noch Fraktionschef Frank Augsten. Der erzählte nämlich, der Herr Herzog, die Linke habe Höcke gewählt, um das Bündnis zu destabilisieren. Steffen Quasebart, der Landtagsvizepräsident vom BSW und prominenter Abgeordneter, kann man sogar sagen, hat dann nochmal nachgelegt und hat das ebenso untermauert. Und ich würde ja sagen, beim BSW ist die Botschaft klar, wir waren es nicht. Und wenn, dann waren es die anderen.
Ich glaube, jetzt sollten wir mal ganz kurz sagen, dass es eine geheime Wahl war. Realistisch gesehen werden wir wohl nie rausbekommen, wer es nachher gewesen ist. Dennoch, Spekulationen sind da.
Genau, wenn jetzt nicht der eine Abgeordnete oder die eine Abgeordnete kommt und mit dem Finger hebt und sagt, ich war's, so wie damals der frühere Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow bei der Vizepräsidentenwahl im Thüringer Landtag, als er gesagt hat, ich habe den AfD-Politiker Kaufmann gewählt, auch eine geheime Wahl, werden wir es nicht rauskriegen. Aber man muss natürlich politisch auch damit arbeiten und für das BSW geht es eben um Glaubwürdigkeit. Und wer ständig im Verdacht steht, AfD-nah zu sein, der braucht ganz dringend einen Sündenbock. Und der soll bitte nicht BSW heißen.
Was wir unterm Strich mal sagen können, was bleibt, eine Stimme zu viel, eine Enthaltung, viele Verdächtigungen und die AfD. Mein Eindruck war, sie hat mit diesem Misstrauensvotum vor allem eins geschafft, und zwar ein scharfes politisches Schwert, kann man sagen, oder Instrument, noch stumpfer zu machen. Liege ich da richtig, Fabian?
Ja, wir kommen dann eben zu der Frage, wie clever ist diese AfD-Strategie, wie clever war es, dieses sehr scharfe Verfassungsschwert jetzt schon zu ziehen und damit in der Plagiatsaffäre um Ministerpräsident Mario Vogt eben einen Pflock einzuschlagen. Und ich glaube, darüber sprechen wir mal.
Also mein Eindruck war nach dieser ganzen Sitzung, nachdem das alles so ruhig abgelaufen ist, dass die AfD mit dem Misstrauensvotum jetzt auf Vogts Plagiatsaffäre so ein bisschen den Deckel drauf gemacht hat, anstatt dieses Feuer, was aus Sicht der AfD quasi besser wäre, am Lodern zu halten, anstatt das weiter anzufachen.
Also die Sorge kann ich dir, glaube ich, nehmen. Die AfD wird fortgesetzt Möglichkeiten suchen, auch
keine Sorge,
für ihre Social-Media-Kanäle. Ich habe das schon richtig verstanden. Für ihre Social-Media-Kanäle dieses Thema Plagiatsaffäre, Mario Vogt, Vertrauen und so weiter zu bespielen. Aber, und da sind wir ziemlich dicht beieinander, ich glaube, man hätte das an der Stelle schon auch anders ausspielen können. Eine Aktuelle Stunde, eine Dauerskandalisierung, Anträge, Debatten. Aber man hat sich für das konstruktive Misstrauensvotum entschieden. Björn Höcke zur Ministerpräsidentenwahl aufgestellt. Und Björn Höcke hat, wie eigentlich immer, in seiner bisherigen politischen Laufbahn verloren.
Ich finde, daran merkt man auch, dass diese Top-Strategen der AfD, oder die AfD mal hatte, sage ich so, nämlich ein Torben Prager oder ein Steffen Möller, dass die nicht mehr da sind und dass die nach Berlin gegangen sind, die sind Bundestagsabgeordnete, dort jetzt. Und zurück bleibt wahrscheinlich eine Fraktion, die irgendwie noch mehr auf Krawall aus ist, aber das ohne so eine richtige Strategie.
Ja, ich teile die Einschätzung um Björn Höcke und im Landtag ist es deutlich, haben sich die Reihen deutlich gelichtet, was strategische Beratung angeht. Ich glaube, Torben Prager spielt da immer noch eine große Rolle und auch Stefan Möller, der ja nach wie vor Co-Landessprecher ist. Aber die beiden haben natürlich im Deutschen Bundestag auch andere Sachen zu tun und sind mit ihren Bundestagsmandaten ausgefüllt und möchte jetzt gar keine andere Flanke aufmachen, aber die AfD im Bund hat ja so ihre eigenen Probleme und Problemchen, die sie da tagtäglich zu bewältigen hat. Und kurzum, weil ein scharfes Schwert wie das Misstrauensvotum der AfD jetzt nicht reicht, hat sie eben schon den nächsten Move angekündigt. Sie bereitet einen Antrag auf Auflösung des Landtags vor.
Dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit und die ist noch nicht mal im Horizont irgendwie zu sehen.
Das ist richtig, aber die AfD kann den Antrag stellen, denn um den Antrag zu stellen, braucht sie nur ein Drittel der Abgeordneten und dieses Drittel hat sie. Ich sage ja, wer dauernd mit der Verfassung droht und jedes Mal scheitert, der macht aus dem Ausnahmeinstrument eine reine Routineshow und ich würde sogar noch einen draufsetzen. Die AfD predigt ständig von Rechtsstaat. Nutzt auch die Instrumente, die ihr der Rechtsstaat bietet. Aber wenn sie verliert, ist sie nicht in der Lage, dieses Ergebnis, was diese Instrumente des Rechtsstaates hervorbringen, zu akzeptieren. Ein Stück weit charakterliche Schwäche würde ich da an der Stelle attestieren.
Das war quasi schon sehr kommentierend.
Genau, ich bin ganz kurz mal in den Kommentar gewechselt.
Gehen wir mal weg von dieser Strategie und schauen mal, wie sehr diese Plagiatsaffäre Mario Vogt der CDU vielleicht auch geschadet hat. Wir haben nämlich eine INSA-Umfrage erhoben, die fiel mitten in den Zeitraum, in der diese Plagiatsaffäre auch öffentlich blieb. Und die zeigt, die CDU bleibt stabil bei 24%. Was ist da los?
Ja, man hätte schon erwarten können, glaube ich, dass der Verlust des Doktortitels und die ganze Affäre und das ganze Brimborium da drumherum, dass das deutlich stärker durchschlägt. Ich würde der Sache jetzt noch nicht ganz so viel Bedeutung beimessen.
Also weil dieser
Umfrage, weil du richtigerweise ja sagst, das fällt mitten in den Zeitraum, als Mario Vogt in der Staatskanzlei vor die Kameras tritt, sagt, die TU Chemnitz entzieht mir den Doktortitel, als klar wird, es wird ein Misstrauensvotum geben, da läuft diese Umfrage schon quasi aus. Aber wir werden dann mal gucken, was vielleicht die nächste Umfrage ergibt, weil diese Nachrichten kommen zeitversetzt bei den Leuten an. Hm. Also 24% kann die Union erstmal sagen, okay, wir sind stabil. Ich würde sagen, wir schauen uns mal noch die nächste Umfrage an, aber du hast ja noch ein Zitat von Hermann Binkert, dem INSA-Chef, mitgebracht dazu.
Genau, wir haben ihn nämlich genau die gleiche Frage gestellt, was ist da los? Wir hätten erwartet das. Und Hermann Binkert hat gesagt, das muss ich ablesen, wahrscheinlich beschäftigt das Thema die professionellen Politikbeobachter mehr als die Wähler. Ist da was dran? Was ist dein Eindruck?
Ich würde Hermann Binkert erstmal grundsätzlich widersprechen und dann auch konkret. Wir haben das ja gemerkt, dass wir auch an Leserbriefen bekommen haben in den Tagen rund um dieses öffentlich werden des Doktortitelverlustes. Da waren schon etliche dabei, die gesagt haben, wenn er Charakter gehabt hätte, wäre er zurückgetreten und so weiter und so weiter. Andere haben gesagt, nee, er muss jetzt noch nicht zurücktreten. Also ich würde sagen, da ist die Leserschaft und möglicherweise auch die Wählerschaft ein Stück weit gespalten. Weil das aber so ist, versucht die AfD natürlich permanent dieses Thema am Köcheln zu halten und deutlich zu machen, 99,99% der Thüringer wünschen sich den Rücktritt von Mario Vogt. Ich würde sagen, das ist es eben nicht.
Warum hat eigentlich niemand diesen Rücktritt gefordert? Also wir hatten es bei Gutenberg, bei Schawan, bei Giffey, alles prominente Politikgesichter, die man kennt. Und die sind am Ende alle gegangen worden, sind alle zurückgetreten.
Ich würde sagen, der Schlüssel liegt so ein bisschen im Umgang mit der Affäre. Also wenn man sich an Gutenberg zurückerinnert, der hat am Anfang ja alles vehement abgestritten und es hat nichts stattgefunden und so weiter. Musste dann kleinlaut einräumen, da war doch was und dann war es noch ganz schön viel, was da abgeschrieben war und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, politisch den Kopf gefrostet. Und Vogt hat es eben anders gemacht. Der ist in die Offensive gegangen und hat gesagt, okay, hat natürlich super PR-Move, erstmal sofort Zweifel am Verfahren der TU Chemnitz gesät, das ist auch aufgegangen und hat dann gesagt, ich warte das Verwaltungsgericht ab. Aber muss auch mal ehrlich eins sagen, ne? Kein Rücktritt jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt nicht, alles ist egal. Ich würde sagen, die rote Linie ist das Urteil des Gerichts.
Schön gesagt. Das heißt, wenn das Verwaltungsgericht dann Herrn Vogt den Doktor entzieht, wenn das rechtmäßig wird, dann wird es für Vogt wahrscheinlich auch politisch einfach brandgefährlich.
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, selbst wenn das nicht rechtskräftig wird, das Urteil des Verwaltungsgerichts in dem Moment, ist er mit dem Richterspruch des Verwaltungsgerichts nicht mehr zu halten, weil er dann diesem Amt nicht noch ein ewiges Revisionsverfahren oder noch einen weiteren jahrelangen Rechtsstreit zumuten kann. Und die CDU muss spätestens dann klären, ist er noch tragbar? Die Debatte ist nicht vorbei um Mario Vogt, die ist einfach nur vertagt. Und wenn die CDU sich vorbereiten will auf die Dinge, die da möglicherweise noch kommen, dann wäre sie vielleicht gut beraten, jetzt schon mal darüber nachzudenken, wer ihm irgendwann nachfolgt.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz Revue passieren lassen, was wir bis jetzt besprochen haben, dann kann man sagen, die AfD hat viel Pulver verschossen, ohne allzu großen Effekt. Vogt steht unter Druck, aber nicht vor dem Sturz. Und Thüringen macht weiter im Landtag und auch im Kabinett. Und das war meine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und zwar war das Misstrauensvotum gar nicht der einzige Aufreger, den es gab. Viel leiser, aber vielleicht auch politisch brisant war eine Abstimmung, bei der Linke und AfD plötzlich eine gemeinsame Mehrheit hatte. Fabian, was war los?
Ja, es ging um den Antrag der Linken, goldener Plan Sport. Das erinnert mich ja an Zeiten, an die wir beide uns aufgrund der Gnade der späten Geburt gar nicht mehr erinnern können. Das nur an der Stelle. Inhaltlich relativ unspektakulär. Ne? Es geht um mehr langfristige Investitionen in Sportstätten, also Hallen, Plätze, Bäder.
Also politisch nichts Brisantes. Im Anschluss noch relativ unscheinbar, oder? Also eigentlich.
Ja, das war halt mitten in der Haushaltsaufstellung. Da stimmte im Ausschuss nur die Linke für ihren Antrag und die anderen Fraktionen enthielten sich. Und im Plenum taten dann alle überrascht. Die Brombeer-Fraktionen, also CDU, SPD und BSW, waren gegen den Antrag. Die AfD stimmte dafür. Und weil, wie das manchmal so ist, mitten in so einer dreitägigen Plenarsitzung dann auch nicht immer alle Abgeordneten da sind, dann ergab sich mit AfD und Linke zusammen eben eine Mehrheit.
Also was, die waren Kaffee trinken und dann ging alles ganz schnell und aus der Union heraus wird irgendwie verbreitet, die Linke hat mit der AfD gestimmt oder was?
Ja, ich würde vielleicht noch vorwegschicken, ich würde gar nicht unterstellen, dass die irgendwie nicht ihr Mandat erfüllt haben. Vielleicht waren die auch im Büro, hatten Papier zu erledigen, sind eben vielleicht nicht die Fachpolitiker für das Thema gewesen und waren deshalb nicht im Plenarsaal. Manche waren vielleicht auch Kaffee trinken oder haben andere Gespräche geführt. Aber du hast recht, es wurde dann vor allen Dingen aus der Union raus verbreitet. Guck mal, die Linke hat mit der AfD gestimmt. Und das müsste doch jetzt genauso skandalisiert werden, wie damals die CDU bei der Grunderwerbssteuer mit der AfD gestimmt hat. In Thüringen, muss man sagen, gilt offenbar, AfD-Mehrheiten sind vor allen Dingen dann ein Skandal, wenn es die anderen haben.
CDU und BSW haben es irgendwie schon für sich instrumentalisiert und haben dann schon gesagt, oh, hier die Linke und die AfD. Und die Linke, die argumentiert heute eigentlich ziemlich ähnlich wie die frühere CDU. Die hat gesagt, na, wir können nichts dafür, oder wer unsere Anträge zustimmt. Das haben wir nicht in der Hand.
Genau, und übernimmt damit quasi die Argumentation des früheren Oppositionsführers Mario Vogt von der CDU, der gesagt hat, CDU-Politik, das bringen wir in den Landtag ein, das ist uns völlig egal, wer da am Ende zustimmt. Das ist jetzt für die Linke ziemlich schwer, weil die hätte vielleicht 2023 gucken müssen, dass sie nicht ganz so hoch auf den Baum klettert, weil da jetzt wieder runterzukommen ist schwierig, auch wenn Christian Schaft sich heute, also der Fraktionsvorsitzende, beeilt hat, von einer Zufallsmehrheit zu sprechen. Selbst Heidi Reicheneck hat sich eingeschaltet, der linke Star aus dem Deutschen Bundestag. Ich sage ja mal, die moralische Trennlinie zur AfD ist in Thüringen manchmal recht flexibel und führt zu verbalen Verrenkungen, wie wir es ja jetzt wieder sehen, die fast beim Leistenbruch enden. Ja, und während man sich im Landtag gegenseitig Doppelmoral vorwirft, tagt die Landesregierung in Eisenach und beschließt einen Thüringen-Plan, also den nächsten Plan.
Den nächsten Plan und den nächsten Punkt, den wir heute abzuarbeiten haben.
Da warst du dabei und hast dir mal angehört, was Thüringen-Plan eigentlich bedeutet.
Genau, ich war gestern in Eisenach, da ging es noch nicht um den Thüringen-Plan, da ging es zum Thema Opel, aber das soll jetzt heute, das war nur eine Randnotiz quasi, da hat man sich quasi getroffen und hat den Thüringen-Plan für 2026 vorgestellt. Was will man? Man will in Wirtschaft, Infrastruktur, im Sozialen will man quasi Investitionen schaffen. Und so richtig viel Neues, was ich jetzt, also heute wurde da vorgestellt, was ich jetzt gehört habe, fand ich, stand gar nicht drin. Es war viel Bekanntes, es war viel auch aus dem Wahlkampf, wie ich fand. Also mein Eindruck war, der Thüringen-Plan ist eher ein, wir schaffen das noch Papier, als so ein ganz, ganz großer Wurf.
Ja, das war auch so mein Eindruck, wenn man da mal reingeguckt hat in den Entwurf. Ne? Da taucht dann eben so ein Detail aus dem Polizeiaufgabengesetz auf. Digitale Polizeistationen habe ich nur im Augenwinkel mitbekommen. Kannst du kurz mal sagen, was das ist?
Genau, und zwar soll digital und den Kindern digital mehr Schutz zukommen, quasi Ehrenwert, würde ich jetzt mal sagen. Und dafür soll es eine digitale Polizeistation in Anführungszeichen geben. Also es ist nachher quasi etwas, wo man sich hinwenden kann, wenn man Probleme hat und belästigt wurde. So habe ich das jetzt mitbekommen.
Das ist so ein Detail gewesen, ne, was die heute in der Regierungsmedienkonferenz, so hast du es mir ja schon gesagt, vorgestellt haben. Und vieles andere, was aber fortgesetzt immer wieder in den Debatten vorkam. Ich glaube, man kann sagen, korrigier mich, wenn ich da falsch liege aus deiner Sicht. Politisch ist es vielleicht wichtig, sich so eine Abhakliste zu machen, wie ich die gerne nenne, dass man Ende 2026 gucken kann, was ist eigentlich umgesetzt worden. Aber ein Erdbeben ist es nicht.
Ist kein Erdbeben, aber ich würde sagen, man arbeitet so Step by Step das ab, was man auch seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat. Also vielleicht warten wir ab, wie gut das nachher gelingt und auch ankommen wird. Wollen wir noch schauen, wie wer in dieser Woche positiv und negativ aufgefallen ist?
Ja, bevor wir uns jetzt hier mit dem nicht ganz große Wurfpapier aufhalten, sollten wir mal gucken, wer in dieser Woche Top-Thüringer und Flop-Thüringer gewesen ist.
Und Fabian, ich glaube, du hast uns auch aus deiner Leidenschaft heraus den Top-Thüringer mitgebracht.
Ja, ich bin leidenschaftlicher Wintersport-Fan, das gebe ich zu an der Stelle. Und jetzt fragen sich schon alle, was hat so ein Polit-Podcast eigentlich mit Wintersport zu tun? Ich erkläre es gleich. Aber mein Top-Thüringer der Woche ist Max Langenhahn, unser frisch gekürter Rodel-Olympiasieger. Denn man kann einfach sagen, während im Landtag um Mehrheiten gestritten wird, fährt Max Langenhahn einfach zu Gold. Trotz Rückenschmerzen, und das ist ja nun wirklich die schönste Thüringen-Werbung, die man haben kann. Er hat das Land wirklich international repräsentiert, freundlich, bodenständig, erfolgreich, war in allen großen Fernsehshows, in Interviews, und alle Moderatoren haben hinterher gesagt, was für ein toller Kerl. Und jetzt komme ich ganz kurz dazu. Nee, dazu komme ich gar nicht. Dazu wolltest du eigentlich kommen.
Naja, ich hatte...
Ihr seht, dass das live ist.
Ich hatte... gestern habe ich schon mit Herrn Vogt gesprochen darüber kurz, und der hat schon gesagt, hier, Herr Langehahn hat mir auch schon zum Geburtstag gratuliert und ich habe ihm gratuliert und man ist ganz stolz. Und auch beim Empfang im Deutschen Haus war Digitalminister Steffen Schütz einer der ersten Gratulanten, hat ihn dann so in den Arm genommen und ist natürlich auch sehr kamerawirksam.
Ja, die Politik, und das ist eigentlich der Grund, warum er unser Top-Thüringer ist, die Politik in Thüringen, insbesondere die Landesregierung, schmückt sich natürlich gerne mit so erfolgreichen Sportlern, die wir in Thüringen ja wirklich haben. Und insbesondere Steffen Schütz finde ich hochspannend, der dann am Sonntagabend, wir zeichnen jetzt am Dienstag auf, also vor 2 Tagen, Sonntagabend ihn im Deutschen Haus, kamerawirksam, wie du schon sagst, umarmt hat. Und wir beide wissen ja, nächsten Tag ging in Eisenach die Kabinettsklausur los und zwischen Mailand und Eisenach ist es eben auch noch ein Stück. Und in Eisenach hat der Steffen Schütz den Max Langehahn ja schon wieder gesehen. So viel zum Thema, die Politik will noch ein bisschen Gold abhaben. Max Langehahn war in der Kabinettsklausur dann digital zugeschaltet. Also
gab es einmal einen großen Applaus von allen.
Genau, gab es einmal von allen einen großen Applaus. Also nochmal Max Langehahn, unser Top-Thüringer der Woche.
Auch von uns beiden herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Max. Ja, und wir haben auch, natürlich, wenn wir einen Top-Thüringer haben, haben wir auch einen Flop-Thüringer der Woche.
Und der heißt dieses Mal Jens Kotter und er ist Abgeordneter der AfD im Landtag.
Und er ist ja nicht Flop-Thüringer, weil er die Wahl zum Landtagsvizepräsidenten verloren hat letzte Woche. Das kann passieren, aber er ist vor allen Dingen unser Flop-Thüringer wegen eines Tweets auf X, was früher Twitter hieß.
Dieser Tweet war nicht lange zu sehen, der war relativ schnell wieder weg. Grund dafür ist, dass er diesen Tweet offenbar von einer KI hat schreiben lassen. Und diese KI-Hinweise, die man ja kennt, gleich mitgepostet hat. Also ich finde, wer so einen Empörungstweet von der KI schreiben lässt und die Hinweise mitpostet, ist irgendwie digital eher B-Klasse.
Schön formuliert, würde ich sagen. Digitale B-Klasse unterschreibe ich sofort. Und mit dieser fast schon knallharten Kommentierung würde ich sagen, sind wir eigentlich schon durch das ganze Programm auch durchgeritten. Und das war Tacheles Thüringen für diese Woche. Wir haben gesprochen über das Misstrauensvotum. Die eine Stimme für Björn Höcke, wo jeder sich fragt, wer war's und jeder es auf den anderen schiebt. Die permanent fortgesetzten Verfassungsshows der AfD. Nochmal kurz über die Plagiatsaffäre von Mario Vogt und über unerwartete Mehrheiten im Landtag, über den goldenen Plan Sport und über den Thüringen-Plan.
Wir haben eigentlich über alles gesprochen, was wichtig war. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit den Leuten, die sich für Thüringer Politik interessieren und lasst eine Bewertung da.
Genau, und so verabschieden wir euch in den Rest der Woche.
Und wir melden uns nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen Folge von Tacheles Thüringen.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis bald.
Ein Podcast von Funke.